Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den ersten Teil des Themas Biblische Archäologie in der Irre David.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema Biblische Archäologie in der Davidstadt oder hebräisch in der Irre David. Auf der Einladung habe ich ja noch am Ende vermerkt, die biblische Archäologie zeigt dem Kritiker und Skeptiker, dass die Bibel vollumfänglich vertrauenswürdig ist. Nicht nur, wenn sie über Glauben spricht, sondern auch dann, wenn sie über die Geschichte und die Natur spricht. Zunächst stellt sich wahrscheinlich für einige unter uns die Frage, wo liegt die Davidstadt? Wir haben hier Jerusalem vor uns, und zwar Ost-Jerusalem, das ist die Altstadt. Mit dem Tempelplatz. Der Tempelplatz liegt auf der Berghöhe des Zionshügels. Und wir sehen nach Süden, erstreckt sich dieser Hügel nach unten. Und da auf dem Südabhang des Tempelberges, da befindet sich die Davidstadt. Wir gehen ein paar Jahrtausende zurück und sehen die Davidstadt von damals. Wieder dieser Berg, das ist der Berg Zion, der einige Male in der Bibel auch heißt Berg Moria. Da auf der Ostseite liegt das Kidrontal, das trennt den Berg Zion vom Ölberg. Und auf der anderen Seite befindet sich hier das Tyropoiontal, das Käsemachertal. Und das trifft sich hier oben dann mit dem Kreuztal. Und eben auf diesem Abhang, Südabhang, befand sich ursprünglich die Stadt Jerusalem, die Stadt Davids. Etwas ganz Wichtiges, hier sehen wir noch die Gihonquelle. Die wird noch von großer Bedeutung sein im Folgenden. Die befindet sich also fast unten im Kidrontal. Das war die wichtigste Quelle für Jerusalem in alttestamentlicher Zeit. Nun, diese Stadt Jerusalem wurde ja von den Kanaanitern gebaut, kurze Zeit nach der Sintflut, das heißt also noch im dritten Jahrtausend vor Christus. Und bei der Stadtgründung mussten die sich überlegen, wo bauen wir die Stadt? Eigentlich wäre es militärisch am geschicktesten, hier oben auf dem höchsten Punkt. Der höchste Punkt ist übrigens hier markiert durch den Felsen, der sich heute im Felsendom befindet. Das wäre militärisch das Geschickteste. Aber die wichtigste Lebensquelle, die Gihonquelle, die ist ja ganz unten im Tal. Aber eine Stadt ins Tal hineinbauen, das wäre militärisch ein Unsinn gewesen. Und so musste man einen Kompromiss schließen. Nicht ganz oben, aber auch nicht ganz unten. Und darum kam das ursprüngliche Jerusalem hier auf den Südabhang zu liegen. Jetzt sehen wir nochmals die Situation von heute. Tempelplatz, Ölberg, dazwischen das Kidrontal und eben hier unten die Davidstadt, das ursprüngliche Jerusalem. Ich muss noch erklären, dieser Hügel, dieser Nachbarhügel, gleich von der Davidstadt, heißt heute Zionsberg. Aber diese Bezeichnung kann man erst nachweisen seit etwa 100 nach Christus. Darum nenne ich diesen Hügel Zion römisch 2. Im Gegensatz zum Tempelberg oder zum Berg Moria, Zion römisch 1. Also, der biblische Berg Zion ist immer identisch mit dem Tempelberg. Und wir müssen das unterscheiden von diesen Zion, dass Jerusalem-Besucher eben so vorgestellt bekommen und dann oft mit dem biblischen Berg Zion verwechseln. Hier sehen wir eine andere Darstellung der Davidstadt, des ursprünglichen Jerusalem, im heutigen Ostteil natürlich der Stadt. Das ist auch wichtig, das zu wissen, dass also das Kernstück von Jerusalem, das liegt im Ostteil, und die UNO, die ganze Weltgemeinschaft verlangt, sollen die Juden abgeben, darauf haben sie kein Anrecht. Aber genau dort ist das Herzstück von Jerusalem. Im Alten Testament finden wir Jerusalem zum ersten Mal in 1. Mose 14, Vers 18, das heißt in der Zeit von Abraham, um etwa 2030 vor Christus. Und da wird diese Stadt, oder dieses Städtchen, muss man sagen, Salem genannt, was so viel bedeutet wie Frieden. Dieser Name Salem für Jerusalem kommt später in der Bibel auch noch vor, in Psalm 76, Vers 2 und natürlich auch im Hebräerbrief, Kapitel 7, 1 bis 2. Salem heißt Frieden, Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Also Salem ist in dem Sinn die Kurzform von Jerusalem. Die Stadt wird aber auch genannt Jebus, weil die Jebusiter, ein kananitischer Stamm, eben hier ein Stadtkönigreich aufgebaut haben. Das wird erwähnt in Richter 19, zum Beispiel Verse 10 und 11. Später in der Bibel wird diese Stadt auch genannt Burg Zion, in 2. Samuel 5, Vers 7. Das heißt also, die ganze Stadt, die so befestigt und eingemauert war, wurde bezeichnet als Metzudat Zion, als Burg Zion. Nachdem David diese Burg Zion erobert hatte, nannte er sie Ir David, Davids Stadt, so in 2. Samuel 5, Vers 7. Jetzt wollen wir ganz kurz anschauen, wie sich Jerusalem im Lauf der Zeit, das heißt im Lauf der biblischen Zeit, entwickelt hat. Wir sehen 5 Ausdehnungsschritte. Also ursprünglich, dass Jerusalem von König Melchisedek, König von Salem, zur Zeit von Abraham, war dieses Städtchen auf dem Südabhang des Zionsberges. Nachdem David diese Stadt erobert hatte, baute er sie schon ein bisschen aus nach Norden. Er baute nämlich dann seinen Palast nördlich hin. Und sein Sohn Salomo baute die Stadt bis auf die Berghöhe hinauf. Und auf den Berggipfel baute er den Tempel, den salomonischen Tempel, den ersten Tempel. Da sehen wir nun eine Rekonstruktionszeichnung von Jerusalem unter Salomo mit dem ersten Tempel hier auf der Berghöhe. Das ist die Ausdehnung 2. Aber nach Salomo, in der Zeit der Könige, wuchs die Stadt nach Westen, wie man es hier sieht. Und man begann also auch diesen Nachbarhügel, der, wie gesagt, in nachbiblischer Zeit Zion, ich sage Zion, Römisch 2, genannt wurde. Das ist dann die dritte Ausdehnungsphase. Hier auf dem Plan sehen wir das nochmals. Hier unten das ursprüngliche Jerusalem, dann der Ausbau bis auf die Berghöhe und dann die Erweiterung in der Königszeit nach Westen. Später wurde die Stadt noch größer. Das heißt, nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier, als die Juden zurückkamen aus der Gefangenschaft und Nehemia schließlich die Stadt wieder aufbaute, da baute er sie wieder in der Größe von Salomo. Aber die Stadt wuchs dann schnell weiter, wurde dann wieder so groß wie in der Königszeit. Ja? Also hier Südabhang mit dem Tempelberg, dann die Erweiterung nach Westen, aber dann eben auch hier, gerade an den Tempelplatz anschließend, das wurde alles auch überbaut. Das ist die Ausdehnung 4. Und nach der Kreuzigung Jesu wurde die Stadt nochmals mit einem dritten Mauerring erweitert, in dem all die Quartiere da außerhalb der Stadtmauer von damals, die wurden dann durch eine weitere Mauer auch noch eingeschlossen in die Stadt. Man sieht also hier, im Jahr 32, als der Herr Jesus hier auf dem Golgatha-Felsen gestorben war, war das noch außerhalb der Stadt. Aber dann in den 40er Jahren wurde das eben auch in die Stadt hineingenommen. Das ist die Ausdehnung 5 von Jerusalem. Jetzt schauen wir Jerusalem nochmals heute an und sehen nochmals diese 5 Phasen. Hier unten Salem, Burg Zion, Davidsstadt, dann Erweiterung mit dem Tempelplatz, Phase 2, dann Erweiterung nach Westen, Phase 3, später Erweiterung im Westen, im Nordwesten, muss ich sagen, und dann schließlich Phase 5, darüber hinaus noch eine Vergrößerung. Also Jerusalem im Jahr 70, als die Stadt zerstört wurde von den Römern, zusammen mit dem zweiten Tempel, das war also Jerusalem in der Ausdehnung von Phase 5. So, und jetzt gehen wir, nachdem wir jetzt wissen, wo die Stadt, Davids Stadt sich genau befindet, gehen wir zeitlich ganz an den Anfang. Salem im dritten Jahrtausend interessiert uns, im dritten Jahrtausend vor Christus. Abraham kam nach der Schlacht der Könige nach Jerusalem. In 1. Mose 14, Vers 17 lesen wir, und als er zurückgekehrt war, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen, in das Tal Schawe. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Melchisedek war also ein kananitischer König, aber einer, der noch den wahren Gott kannte. Nach der Sintflut, nach dem Turmbau von Babel und der Sprachenverwirrung, hat sich die Urmenschheit aufgesplittert. Und die meisten dieser Stämme, Urstämme, Urvölker haben sich von dem wahren Gott abgewandt. Auch die Kananiter, die dann eben westwärts gezogen sind und das spätere Land Israel und den späteren Libanon besiedelt haben, auch die sind von Gott abgefallen und haben Naturgötter begonnen zu verehren. Aber Melchisedek war noch einer, der verehrte den einzig wahren Gott. Und dieser König von Salem kommt also da ins Tal Schawe. Das ist dieses Tal, das Kidron-Tal, gerade unterhalb der Davidstadt. Und da hat er Abraham gestärkt mit Brot und Wein und hat ihn gesegnet. Abraham hat ihm sogar den Zehnten von seiner Beute abgeliefert. Jetzt sehen wir hier das Tal Schawe, also das Kidron-Tal entlang dem Bereich, wo die Davidstadt sich befindet. Die Davidstadt ist hier, ja? Und das Kidron-Tal hier wird in der Bibel in 1. Mose 14 genannt, das Tal Schawe, beziehungsweise das Königstal. Da haben sich Melchisedek und Abraham getroffen. Noch eine andere Sicht auf das Tal Schawe. Hier drüben, dieses arabische Dorf, ist das Dorf Siluan. Noch ein anderer Blick, hier die Davidstadt, da das Tal Schawe. Jetzt gehen wir weiter in der Geschichte dieser Stadt. Ganz, ganz entscheidend ist das Jahr 1049 vor Christus. Damals eroberte David diese Jebusiter, diese kananitische Jebusiterstadt. Und in der Folge wurde sie die Hauptstadt der Juden. Und deshalb kann man sagen, Jerusalem ist also schon lange die 3000-jährige Hauptstadt der Juden, von 1049 vor Christus an. Wir lesen aus 2. Samuel 5, Vers 6. Nachdem David 7 Jahre in Hebron regiert hatte, da zog er eben gegen Jerusalem. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes. Und sie sprachen zu David und sagten, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht hier hereinkommen. Also für sie war klar, das ist eine so gut geschützte Festung, diese Burg Zion, da kommt keiner rein, auch nicht König David. Wer sind wohl diese Blinden und die Lahmen, die David vertreiben sollten? Ja, wenn wir die Psalmen lesen, dann wissen wir, wer diese Blinden und Lahmen sind, von denen die Heilige Schrift sagt, dass David sie hasst. Im Psalm 115 werden diese Blinden und Lahmen beschrieben. Die Götzen der Heiden. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Sie sind blind. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht. Füße und sie gehen nicht. Sie sind alle lahm, ja? Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Nun, die Kananiter vertrauten auf ihre Götterstatuen, die Baal, Asherah, Astoret und so weiter darstellten. Und sie wollten sagen, also David, diese Götter, die du blind und lahm nennst, die werden dich vertreiben. Du wirst nicht diese Stadt erobern. Nun, lesen wir aber in 2. Samuel 5, Vers 7. Aber David nahm die Burg Zion ein. Die Metzudat Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Ihr David. Und David sprach an selbigem Tag, wer die Jebusiter schlägt und an den Schacht gelangt. Andere Übersetzungen haben an die Wasserleitung gelangt. Und die Lahmen und die Blinden schlägt, welche der Seele Davids verhasst sind. Daher spricht man, ein Blinder und ein Lahmer darf nicht ins Haus kommen. Nicht wahr? David hasste nicht die Behinderten. Und wir haben eine wunderbare Geschichte in 2. Samuel 9, wie dieser gelähmte Mephiboset von David so liebevoll aufgenommen wird, dass er alle Tage bis ans Lebensende eine Pension von ihm bekam. Er durfte am Königstisch essen. Und seine lahmen Beine waren dann unter dem Tisch. Die sah man gar nicht am Tisch. Ja, also David war nicht ein Hasser der Behinderten, aber ein Hasser der Götzen. Und darum steht hier, die Lahmen und die Blinden schlagen, welche der Seele Davids verhasst sind. Nun, David sagt also, wir erobern die Stadt. Aber ich brauche jetzt jemanden, der die Jebusiter schlägt und an den Schacht gelangt. Also er hatte genügend Geheimdienstinformationen, um zu wissen, wo die Schwachstelle der Stadt war. Und so sollte die Stadt erobert werden, über diese Schwachstelle. Ich lese dazu aus 1. Chroniker 11, in der Parallelstelle, Vers 4. Und David und ganz Israel zogen nach Jerusalem, das ist Jebus, eben genannt nach den Jebusitern. Und daselbst waren die Jebusiter die Bewohner des Landes. Und die Bewohner von Jebus sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Nun lesen wir dann weiter in 1. Chroniker 11, Vers 6. David aber hatte gesagt, wer die Jebusiter zuerst schlägt, soll Haupt und Oberster werden. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und er wurde zum Haupte. Und David wohnte in der Burg, darum nannte man sie Stadt Davids. Nun also, David sagt, wer die Jebusiter schlägt, an den Schacht oder an den Kanal gelangt. Und dann lesen wir davon, wie schließlich Joab eben dieses Angebot, General der israelischen Armee unter David zu werden, annimmt und er steigt hinauf. Und so kann er die Stadt erobern. Also beachten wir diese drei Dinge. Jebusiter schlagen, an den Schacht oder Kanal gelangen und dann hinaufsteigen. Nun schauen wir uns miteinander die Ausgrabungen, die Warren gemacht hatte, im 19. Jahrhundert an. Und zwar wollen wir den Warren-Schacht untersuchen. Er besteht aus einem Tunnel, einem vertikalen Schacht von 13 Metern Höhe, dann aus einem Wasserkanal und der Gihonquelle. Jetzt haben wir hier einen Schnitt durch die Davidstadt. Sehen wir diesen unterirdischen Gang da, den Warren entdeckt hat, und dann diesen vertikalen Schacht, 13 Meter hoch, und da unten sehen wir einen Wasserkanal. Hier befindet sich die Gihonquelle, die gibt das Wasser ab, hier in diesen Wasserschacht. Das war diese fantastische kananitische Wasserversorgung. Sehr ausgeklügelt ausgedacht, aber eben es war die Schwachstelle, die David überwinden konnte. Die Jebusiter wollten ja nicht ständig Wasser holen, da draußen in der Gihonquelle, denn das wäre ja in Kriegszeiten sehr gefährlich gewesen. Und so haben sie aus der Stadt her einen Kanal gegraben, durch den karstigen Felsen hindurch, dann diesen Schacht, und so konnten sie noch innerhalb der Stadtmauern, konnten sie Wasser schöpfen aus der Quelle, die ursprünglich außerhalb der Stadt war. Versteht man das? Also die Quelle ist da außerhalb der Stadt und brachte das Wasser in diesen unterirdischen Kanal hinein, aber die Jebusiter, die Kananiter, konnten über diesen Tunnel, dann hier bei dem Schacht, bei dem vertikalen Schacht, konnten sie mit Krügen das Wasser heraufziehen. Jetzt gehen wir also da in den Tunnel rein, so wie die Jebusiter jeweils Wasser holten innerhalb der Stadt. Wir gehen weiter, das ist immer noch in diesem Tunnel drin, durch den Felsen hindurch, der stammt also aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, das ist kananitisches Werk, und jetzt sind wir bereits an dieser Stelle, wo jetzt der vertikale Schacht kommt, 13 Meter hoch. Da konnten die Kananiter innerhalb der Stadt das Wasser von der Quelle schöpfen, das Wasser der Quelle, das eigentlich außerhalb der Stadt sprudelte. Hier schauen wir jetzt direkt in diesen Schacht hinein. Also, Joab musste in die Gihonquelle eindringen, in den Wasserschacht, und dann musste er Climbing machen, ja? Da, diesen Schacht hinauf, das konnte er natürlich nachts machen, mit einer Leiter reinstellen, Schacht hoch, und schon war er innerhalb der Stadt. Und ohne die Mauern zu zerstören, konnte die Stadt erobert werden. Jetzt schauen wir nach unten diesen Wasserkanal an, der das Wasser eben hier zum vertikalen Schacht führte, auch unterirdisch. Und hier sehen wir die Gihonquelle. Jetzt kommen wir von außerhalb der Stadt, gehen diese paar Treppen hinunter, und unterhalb der untersten Treppe hier befindet sich die Quelle. Die sprudelt da das Wasser heraus. Da musste Joab eindringen, und wenn es da Wächter gab, eine Wache gab, der Jebusiter, die musste er schlagen, dann musste er an den Schacht gelangen und hinaufsteigen. Jetzt wollen wir die Gihonquelle noch etwas genauer anschauen. Die wird ja einige Mal in der Bibel erwähnt, zum Beispiel in 1. Könige 1, 33 und 38, 45. Bei dieser Quelle wurde später Salomo zum König gesalbt. Dann wird die Quelle auch erwähnt in 2. Chroniker 32, 30, 33, 14. Es war die wichtigste Wasserversorgung des alten Jerusalems. Es ist nämlich eine ganzjährige Quelle, die auch im Sommer sprudelt. Und zwar 40.000 bis 100.000 Liter pro Tag. Gihon, hebräisch ausgesprochen Gihon, bedeutet die hervorbrechende, wir sagen die hervorbrechende Quelle. Also weil sie eben auch eine Stärke, eine Intensität an den Tag legt. Hier haben wir noch ein Bild von der untersten Treppe. Da, unterhalb dieser Treppe entspringt die Gihonquelle. Sieht man hier sehr schön. Hier die Gihonquelle, wie sie im 19. Jahrhundert ausgesehen hatte. Und nochmals ein Bild von heute. Da unten befindet sich die Gihonquelle. Das war der Schwachpunkt der Stadt, den David ausnützte. Und so wurde dann eben sein Neffe Joab General der israelischen Armee. Und David nahm Wohnsitz in der Burg Zion. Jetzt muss ich aber noch etwas anderes erklären. Da unten gibt es noch einen zweiten Gang. Schauen wir mal, wenn wir da die Treppe runtergehen zur Gionquelle, die dann das Wasser eben bringt zu dem Schacht, dem vertikalen Schacht. Aber gehen wir vorher da nach links, da kommen wir nochmals in einen langen Kanal, 300 Meter langen unterirdischen Kanal hinein. Das ist der Siloa-Kanal. Der stammt auch aus der kananitischen Zeit, wird datiert auf etwa 1800 vor Christus. Also nach Melchisedek, aber lange, lange vor David. Und dieser Kanal wurde gebaut zur Bewässerung der Gärten im Kidrontal. Durch diesen Kanal kann man heute übrigens auch gehen, das ist alles jetzt freigelegt. Sieht man, dieser Kanal ist heute trocken, kann man also trockenen Fußes durch den Kanal gehen. Durch den anderen Kanal, da muss man eben durchs Wasser gehen. Also diejenigen, die es nicht so mögen, durchs Wasser, die gehen eben durch den kananitischen Siloa-Kanal hindurch. Ja, man darf nicht Platzangst haben, aber sonst ist das kein Problem. Jetzt sieht man hier auf dem Bild, wie dieser Kanal verläuft. Der verläuft also hier von der Quelle, von der Gionquelle hier, unterirdisch, parallel zur Stadtmauer, der Davidstadt. Und jetzt sieht man, an zahlreichen Stellen hat dieser Kanal Ausgänge, wo das Wasser aus ihm ausfließt. Und darunter fließt ins Kidrontal, um all diese Gärten hier unten zu bewässern. Sieht man das? Schön, ja? Und dieser Kanal wird an verschiedenen Stellen in der Bibel erwähnt, aber oft hat man das einfach überlesen und man konnte sich darunter nichts Konkretes vorstellen. Zum Beispiel in Jesaja 8 steht, Vers 5, und der Herr fuhr fort, weiter zu mir zu reden, zu Jesaja, und sprach, darum, dass dieses Volk die Wasser von Siloa verachtet, die still fließen. Das war also nicht ein wild fließender Strom, dieser Siloa-Kanal, das war ein ruhiges Wässerchen und man war nicht so beeindruckt von diesem Wasser. Aber Gott sagt zu Jesaja, das Volk verachtet diese stillfließenden Wasser von Siloa, aber jetzt werde ich über sie einen Strom bringen, einen schrecklichen, verwüsteten Strom. Das ist die Armee der Assyrer. Das war eben diese Zeit, als Gott die 10 Stämme vernichtete durch die Assyrer. Und das ließ er durch Jesaja ankündigen. Sie werden kommen wie ein Strom, der alles überströmt und zerstört. Und zwar eben, weil man diese still fließenden Wasser von Siloa verachtet. Wie man mal kennenlernen, was es heißt, mit einem Strom etwas zu tun zu haben. Siloa, hebräisch Siloach, bedeutet der Gesandte. Weil eben das Wasser über diesen Kanal aus der Quelle geschickt wird. In Jesaja 7, Vers 3, sehen wir, wie Jesaja zu dem gottlosen König Ahas gehen musste. Und da lesen wir Folgendes. Und der Herr sprach zu Jesaja, geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shearjashub. Jesaja hatte 2 Söhne, Shearjashub und in Kapitel 8 findet man noch den zweiten Sohn, der hieß Maher-Shalal-Hasbaz. Das ist nur so ein Tipp für Leute, die bald ein Kind bekommen und nicht wissen, was man für einen Namen geben soll. Ja, also du und dein Sohn Shearjashub an das Ende des Wasserkanals, des oberen Teiches, nach der Straße des Walkerfeldes hin und sprich zu ihm, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Also, am Ende des Wasserkanals, ganz da unten, musste Jesaja dem König Ahas begegnen. Da draußen. Jetzt kann man also ganz genau lokalisieren, wo diese Begegnung war. Der obere Teich, das ist eben ein Teich, gerade ganz nahe von der Gihon-Quelle, von dem wird noch die Rede sein. Den hat man nämlich relativ kürzlich entdeckt und begonnen auszugraben. Also der obere Teich, das ist da. Der Wasserkanal des oberen Teiches, das ist eben dieser Siloa-Kanal, der hinunterführt. Aber ganz da unten beim Walkerfeld, da musste er ihm begegnen. Und er sollte diesem gottlosen König von Jerusalem Mut machen, weil er eben immerhin ein Sohn von David war. Und dieser König tut dann zur Frau und sagt, nein, ich möchte da nicht ein Wunderzeichen von Gott fordern, das wäre ja Gott versuchen, obwohl der Prophet ihm gesagt hat, du darfst ein Zeichen fordern, um zu zeigen, dass der Herr wirklich zu seinem Wort steht. Nein, das will ich nicht. Und dann sagt Jesaja, das heißt der Herr durch ihn, weil er dieses Zeichen nicht wollte, wird Gott eben von sich aus ein Zeichen geben für Israel. Eine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären und man wird seinen Namen nennen Immanuel. Eine Prophetie auf den Messias. Ein Wunder für Israel, ein Zeichen für Israel. Eine Jungfrau wird ein Kind gebären und sein Name Immanuel, Gott mit uns. Also diese wichtige Prophetie aus Jesaja 7, Vers 14 wurde hier unten gegeben am Ende des Siloah-Wasserkanals. Noch eine Stelle, Jesaja 36, das ist die Zeit von Hiskia, als der König von Assyrien bereits Jerusalem zerstören wollte. Aber weil Hiskia zu dem Herrn aus tiefem Glauben heraus gefleht hat, wurde ja Jerusalem schließlich verschont. Und die Assyrer sind unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen. Und es gibt eine Inschrift, das berühmte Prisma von Sanherib. Darauf steht, ich habe Hiskia in Jerusalem eingeschlossen wie einen Vogel im Käfig. Ja, weil er kam hierher, hat die Stadt belagert, aber was fehlt im Text ist, und ich habe dann die Stadt zerstört. Er sagt nur, ich habe ihn eingeschlossen wie einen Vogel. Wie einen Vogel. Aber eben, er musste dann unverrichtete Dinge abziehen, er konnte die Stadt gar nicht erobern. Und nun lese ich in Jesaja 36, 2, und der König von Assyrien sandte von Lachis, das war eine andere befestigte Stadt in Israel, die er bereits belagerte, den Rabschake, das ist der Obermundschenk, einer der obersten Minister, zum König Hiskia mit einem großen Heer nach Jerusalem und er hielt an dem Wasserkanal des oberen Teiches, an der Straße des Walkerfeldes. Also wieder da unten. Da stand er und spottete über den Gott Israels und sagte, dieser Gott wird euch nichts helfen können. Wir haben alle vielen anderen Nationen bereits besiegt, jetzt kommt ihr auch dran. Es nützt überhaupt nichts, wenn man auf den Gott vertraut, auf den Hiskia vertraut. Aber Gott hat eben Hiskia und die Stadt Jerusalem dann tatsächlich gerettet. Aber eben sieht man, so konkret wird das beschrieben, was genau lokalisieren kann. Und wichtig ist, wir werden gleich noch sehen, dieser Wasserkanal wurde von Hiskia, noch bevor die Assyrer kamen, verstopft. Da floss kein Wasser mehr. Er hat alle Möglichkeiten, wo die Assyrer hätten Wasser kriegen können, hat er beseitigt. Nun meinten die Assyrer, gut, wir haben kein Wasser, aber die haben da drin auch kein Wasser. Und sehr primitiv spricht dieser Rabschake. Er sagt, ihr werdet euren Kot essen und euren Urin trinken. Aber Hiskia hat seinen Leuten gesagt, ihr sollt mit diesem Mann nicht reden. Und die schwiegen einfach so auf der Stadtmauer oben. Und die wussten genau, Hiskia hat schon längst vorgesorgt mit Gottes Hilfe, dass wir Wasser in der Stadt haben. Aber jetzt greife ich schon ein bisschen vor. Nur, aber der Punkt ist eben wichtig zu wissen, dass dieser Rabschake, der Obermundschenk von Assyrien, hier unten bei dem alten Wasserkanal stand, wo kein Wasser mehr floss. Und er spottet, dass die auch nicht in der Stadt Wasser haben, aber da hat er sich schwer getäuscht. Die mussten nicht Urin trinken. Jetzt, erst in allerjüngster Zeit hat man diesen oberen Teich ganz nahe bei der Gihon-Quelle begonnen auszugraben. Der genau in der Bibel erwähnt wird, aber bis vor kurzer Zeit konnte man das nicht nachweisen. Jetzt ist er da. Stimmt genau. Bei der Quelle, wo dieser Wasserkanal losgeht, kommt er vorbei an diesem oberen Teich der Stadt. Er ist nur teilweise ausgegraben, weil er sich eben unter einem Gebäude befindet, das man sonst abbrechen müsste. Sehen wir das Gleiche in der Archäologie. Entweder muss man die Leute wegschicken und die Häuser abbrechen, oder man macht nichts. Es wurden auch zwei Türme, ganz massive Türme aus kananitischer Zeit jetzt ausgegraben, neu. Der eine Turm schützte den Teich und der andere Turm, ganz nahe dabei, schützte die Gihonquelle. Die stammen aus etwa 1800 vor Christus, diese Türme. Das, was Sie hier sehen, das ist der Teichturm vom oberen Teich. Und hier findet man den neu ausgegrabenen Zugang zum oberen Teich. Ja, jetzt haben wir also bereits gesehen, wie David eben die Burg Zion erobert hatte. Und ich komme nochmals darauf zurück, in 1. Chroniker 11, Vers 5, am Schluss steht, aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Und 2. Samuel 5, Vers 9 sagt, und David wohnte in der Burg Zion, und er nannte sie Stadt Davids, ihr David. Und David baute ringsum, von dem Millo an einwärts. Und David wurde immerfort größer und der Herr, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Also David nimmt jetzt in diesem alten Städtchen Wohnsitz in der Burg Zion. Das Ganze ist die Burg Zion, ja. Und bessert die Stadt aus, verstärkt sie also. Und zwar vom Millo an, das ist dieser der Millo befindet sich, wie wir gleich sehen werden, hier oben. Von da an hat er alles befestigt, ringsum. Ja, in der Parallelstelle 1. Chroniker 11, Vers 8 heißt es, und er baute die Stadt ringsum von dem Millo an rund umher. Millo, das ist auch wieder so ein Wort, das man immer wieder in der Bibel gelesen hat vielleicht und sich gefragt hat, was ist das eigentlich? Und es wird ja dieses Wort wird mehrmals erwähnt, eben in 2. Samuel 5, 9, dann 1. Könige 9, 15, 24, 11, Vers 27, 2. Könige 12, Vers 20, 1. Chroniker 11, Vers 8, 32, Vers 5. Millo heißt an sich nichts anderes als Auffüllung. Aber was ist das für eine Auffüllung? Nun, auch die hat man entdeckt und werden wir jetzt gleich anschauen. Jetzt sehen wir nämlich Folgendes. Zuerst, David wohnt also in der Burg Zion. Und jetzt, 2. Samuel 5, Vers 10, lesen wir, und David wurde immerfort größer, und der Herr, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David, und Zedernholz, und Zimmerleute, und Mauerleute. Und sie bauten David ein Haus. Jetzt lässt sich David einen Palast bauen in Jerusalem. Weil das die auserwählte Stadt ist, wo Gott seinen Namen wohnen lassen will. Und wo sollte er seinen Palast bauen? Ja, in der Stadt gibt es ja keinen Platz, ja? In der Burg Zion. Und darum musste sie eben da oben anfügen. An der Stelle, wo dann sein Sohn Salomo später die Stadt sowieso für den Tempel bis nach oben ausbauen sollte. Also musste der Palast hier angebaut werden. Aber sieht man das hier im Bild? Gerade an dieser Stelle wird der Bergrücken von Zion ganz, ganz extrem schmal. Da gibt es ja fast keinen Platz, oder? Hier unten wäre es viel, oder da in diesem Mittelbereich wäre es am breitesten. Aber da oben ist es ganz schmal und so hat man eine Lösung gefunden, um 200 Quadratmeter mehr zu gewinnen für den Palast. Und zwar durch den Millo. Man hat also hier eine riesige, gewaltige Steinaufschüttung hingemacht, wo wir Überreste heute noch sehen können in der Davidstadt. Das ist der Millo. Natürlich nicht mehr vollständig, der war noch größer. Aber auf diese Weise konnte die Bodenfläche dort vergrößert werden, noch 200 Quadratmeter plus zum Palast. Ja? Hier sehen wir andere Ansichten von dieser Steinaufschüttung, dem Millo. Und das gab die Ausgangslage, um den Palast Davids zu suchen. Niemand wusste, wo ist der Palast von David. Aber die Bibel gibt die Hinweise. Und als Archäolog muss man sich genau an die Bibel halten. Und dann funktioniert's. Das hat auch Elad Matzar, eine Archäologin in Israel, es ist übrigens die Enkelin von dem berühmten Matzar, der schon am Tempelberg große Arbeiten gemacht hatte in der Vergangenheit. Elad Matzar hat 2. Samuel 5 gelesen, und zwar ganz genau, Vers 17. Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog in die Burg hinab. Und die Philister kamen und breiteten sich aus im Tale Rephaim. Jetzt haben wir gesehen, David hat jetzt einen Palast hier oben. Aber dieser Palast ist natürlich militärisch nicht geschützt, weil er ja oben zu der Stadtmauer hinzugefügt, gegen die Stadtmauer gebaut wurde, hinzugefügt wurde. Und als die Gefahr mit den Philistern kam, da heißt es im Bibeltext, da, als David es hörte, zog er in die Burg hinab. Da ging er also wieder in die Davidstadt hinein, weil es da oben zu gefährlich war. Und das hat Frau Mazar die Idee gegeben, also ich muss dort oben beim Millo noch etwas nach Norden muss ich graben. Aber schon frühere Archäologen haben gesagt, ja, nein, da ist nichts mehr zu finden. Und wir haben schon Grabungen gemacht bis auf den Grundfelsen, es bringt nichts. Und dann hat sie gesagt, aber es steht in der Bibel so. Und ich muss eben dort ein bisschen hinaufgehen, dann finde ich den Palast. Und man hat sie ein bisschen freundlich belächelt. Sieht man hier dieses ganze Gerüst, das man da hier aufgebaut hat, da, dass man hier eben all diese Ausgrabungsarbeiten jetzt in allerjüngster Vergangenheit machen konnte. Auf der Suche nach dem Palast. Und so hat also Elad Mazar, wie man hier auf den Bildern sieht, runtergegraben, systematisch bis auf den natürlichen Grundfelsen. Und es ist natürlich so, wie immer, es kamen Bauüberreste aus verschiedenen Perioden ans Licht. Sogar bis in die Periode der Zeit Jesu. Jetzt muss man mal gut so anschauen, wie so die Bausteine aussehen in der Größe. Was so üblich ist, da in Jerusalem, an Bausteinen. Ja, sieht man das? Das ist wichtig, um den Vergleich zu machen. Und schließlich fand sie Grundmauern mit solchen Steinen. Und da war ihr klar, jetzt haben wir kein gewöhnliches Haus mehr gefunden, sondern direkt da auf dem Grundfelsen, das sind Palaststeine. Die sind so groß und ist so deutlich anders als alles, was man hier sonst gefunden hat. Gewaltige Mauersteine, viel größer als normal. Das sind die Überreste von Davids Palast. Und genau an der richtigen Stelle, nach der Bibel, mit Hilfe der Bibel, gefunden. Ja, also da hat David seinen Thron gehabt und er hat die Verheißung bekommen, dass einmal der Messias von ihm abstammen werde und er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen. Und so steht es auch in Lukas 1. Das hat Gabriel Maria angekündigt, dass das heilige Kind, das geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden und Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Jetzt gehen wir zu einer weiteren Entdeckung, zum Hiskia-Tunnel. Der wurde an sich schon entdeckt in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Mr. Robinson, ein englischer Gelehrter. Hiskia, König Hiskia, war ein treuer Mann. Unter ihm kam es zu einer Reformation, zu einer Erweckung, zu einer Erneuerung unter dem jüdischen Volk. Seine Geschichte wird dreimal erzählt in der Bibel. 2. Könige 18 bis 20, 2. Chroniker 29 bis 32, Jesaja 36 bis 39. Und nach biblischer Chronologie herrschte er 727 bis 698 vor Christus. Die Bibel enthält ja ein durchgehendes chronologisches System von Anfang an. Und wenn man das konsequent durchhält, kann man all diese Herrschaftszeiten berechnen, so kommt man auf diese Zeit, also um 700 vor Christus. Das ist die Zeit von Jesaja. Jetzt sehen wir hier wieder einen Schnitt durch die Davidstadt, aber jetzt sehen wir von der Gihonquelle her einen ganz besonders langen Kanal, der so schlangenförmig durch den Felsen hindurchführt. Und hier endet er ganz unten in der Davidstadt in einem riesigen Teich. Das ist der Teich Siloa. Das ist das Werk von König Hiskia. Wie gesagt, er hat eine Konfrontation mit den Assyrern. Warum? Als gläubiger König hat er sich gesagt, das ist doch nicht richtig, dass wir als Volk Gottes den Assyrern, diesen Götzen, diesem götzendienerischen Reich, müssen wir jährlich Steuerabgaben geben. Das mache ich nicht mit, weiter so. Wir sind Gottes Volk, ich bezahle nicht mehr. Aber da wusste er, das wird Krieg geben. Und darum musste er Jerusalem vorher sichern und auch die Wasserversorgung sichern. Und so hat er diesen Kanal gebaut, damit man das Wasser gerade direkt in die Stadt, in einen riesigen Teich hineinbekommt. Und da kann das ganze Volk auch in Kriegszeiten hier ohne Probleme gleichzeitig in Mengen Wasser schöpfen. Ich lese aus 2. Chroniker 32, Hiskia oder Jehiskia. Ist das Gleiche. Und da steht, und als Jehiskia sah, dass Sanherib, der König von Assyrien, gekommen und dass sein Angesicht zum Streit gegen Jerusalem gerichtet war, da beriet er sich mit seinen Obersten und seinen Helden, die Wasser der Quellen zu verstopfen, welche außerhalb der Stadt waren. Und sie halfen ihm. Und es versammelte sich viel Volks, und sie verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durch das Land fließt, indem sie sprachen, warum sollten die Könige von Assyrien kommen und viel Wasser finden? Also es gab natürlich außer der Gihon-Quelle schon noch weitere Quellen, nur waren die nicht so wichtig. Die sollten alle verstopft werden. Und weiter sollte auch noch der Bach, der mitten durchs Land fließt, verstopft werden. Das ist das Kidron-Tal, ja? Das ist ein Wadi, das eben Wasser führt. Kidron heißt übrigens schwarz. Also man könnte das Kidron-Tal übersetzen mit Schwarztal und den Bach Kidron mit Schwarzbach oder Schwarzenbach, ja? Das war jetzt keine politische Anspielung. Also hier, der Schwarzbach, der sollte eben auch so verstopft werden, dass wenn er da runterfließt und dann eben an der Davidstadt vorbei, weiter unten, dass das keine Möglichkeit ist für die Assyrer, sich mit Wasser zu versorgen. Sehr weise hat er also militärisch gedacht. Und weiter lesen wir in 2. Chroniker 32, Vers 5. Und er fasste Mut und baute die ganze Mauer, wo sie eingerissen war, und führte sie auf bis an die Türme und die andere Mauer außerhalb und befestigte das Millo der Stadt Davids. Und er verfertigte Waffen in Menge und Schilde. Sehen wir hier, jetzt befestigt er überhaupt die Stadt. Aber die Stadt ist hier schon viel größer als nur die Davidsstadt. Ja, in der Königszeit ist ja die Stadt nach Westen gewachsen. Und deshalb befestigt er den Millo, also die Aufschüttung der Stadt Davids. Und er befestigt überhaupt die ganze Mauer, führte sie auf eine sehr hohe, auf eine sehr eindrückliche Höhe hinauf, bis an die Türme. Und die andere Mauer außerhalb, also auch die große Mauer außerhalb der Stadt Davids, die Erweiterung umfasste, die hat er eben auch aufgebaut. Und die hat man gefunden. Und zwar nach dem Sechstagekrieg. Es war ja so, dass die Jordanier von 1948 an, da hatten sie ja das ganze jüdische Quartier verwüstet, alle Juden dort abgeschlachtet oder vertrieben. Und sie hatten aus den Synagogen Kotstätten gemacht, also ganz, ganz schrecklich. Und jetzt kamen 1967 die Israelis zurück in die Altstadt von Jerusalem, in das jüdische Quartier, es war völlig verwüstet. Und da hat man sich gesagt, aber bevor wir das jetzt alles wieder schön aufbauen, da machen wir archäologische Ausgrabungen. Und so wurde das systematisch dort ausgegraben. Und später haben wir dann darüber eben das neue jüdische Quartier aufgebaut, aber eben so, dass man zum Teil unter den Häusern Museen einrichtete, damit man die Ausgrabungen eben sehen konnte. Und hier haben wir die Stelle, wo sie die breite Mauer von Hiskia gefunden haben. Und das hat man hier auch offen gelassen, nicht wahr? Da rundherum ist das jüdische Quartier und da hat man ein Freilichtmuseum mit der Mauer von Hiskia. Die breite Mauer im jüdischen Quartier. Aber sieht man, wie die aussieht? Nicht gerade besonders ordentlich, ja? Die Steine sind alle nur so hingeschmissen. Normalerweise baut man so keine Mauer, oder? Nur so hingeschmissen. Das musste alles in höchster Eile gemacht werden zur Zeit von Hiskia, weil die Assyrier am Kommen waren. Und in Jesaja 22, Vers 9 steht ja noch weiteres über diese Mauer, aber davon nach der Pause mehr.
Ihr hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Biblische Archäologie in der Ir David.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.